SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Das mit den hohen Spritpreisen bleibt wohl so, solange die Straße von Hormus dicht ist. Im Moment verhindern sowohl der Iran als auch die USA, dass Öltanker und andere Schiffe durchkommen. Wie kriegt man aber diese wichtige Meerenge wieder frei? Darum geht es heute bei der internationalen Konferenz, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Keir Starmer von Paris aus leiten. Caroline Diller.
Weil der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran und die damit verbundenen Seeblockaden die Weltwirtschaft zunehmend unter Druck setzen, sei die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus eine Priorität, heißt es aus dem Élysée. Eine internationale Marinemission soll deshalb helfen, eine sichere Durchfahrt für Öltanker und Handelsschiffe zu garantieren. Bei der Konferenz soll eine kritische Masse an Staaten zusammenkommen, die bereit sind, sich daran zu beteiligen. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die Lage in der Region stabilisiere, also dass Iran keine Schiffe angreife und die USA keine Schiffe blockierten. Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni reisen für das Treffen nach Paris. Vertreter von weiteren europäischen, asiatischen, arabischen und afrikanischen Staaten sind per Video zugeschaltet.
Was wird Friedrich Merz heute beim Treffen im Élysée-Palast anbieten? Die Bundeswehr könnte sich unter anderem an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen. Der SPD-Außenexperte Achmetovic hat im ARD-ZDF-Morgenmagazin gesagt, unter welchen Voraussetzungen seine Fraktion dem Einsatz deutscher Soldaten in der Straße von Hormus zustimmen würde.
Es braucht einen stabilen, verlässlichen Waffenstillstand. Wir haben ja jetzt die 14-tägige Waffenruhe und die 10-tägige Waffenruhe im Libanon. Die davor im Iran. Wir haben gesehen, wie fragil diese Waffenruhe ist. Die wird immer wieder gebrochen. Das heißt, wir brauchen Verlässlichkeit. Zweitens braucht es ein internationales Verständnis darüber, wer beteiligt sich alles. Deutschland alleine wird das nicht tun. Das heißt, wir brauchen ein internationales Dach. Und drittens sind wir nur bereit, ein Bundeswehrmandat zu verabschieden im Rahmen des Deutschen Bundestages auf der Grundlage des Völkerrechts. Das Grundgesetz sieht das sehr klar vor.
Der Ökonom und Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr findet es falsch, dass die Bundesregierung die Energiesteuer auf Benzin und Diesel senkt, um Autofahrer zu entlasten. Er sagte im Deutschlandfunk, wenn man den Sprit billiger mache, sinke der Anreiz, weniger oder langsamer zu fahren. Das aber wäre wegen des knappen Öls angemessen.
Es wäre besser, würde ich meinen, das Geld, das man jetzt für die Absenkung der Zapfsäulenpreise einsetzt, nicht dort zu verwenden, sondern am Strommarkt einzusetzen und dort dafür zu sorgen, dass dauerhaft die Steuerbelastung in diesem Bereich geringer wäre oder die Belastung durch die Leitungskosten kleiner werden. Man kann die Bürger entlasten, aber man sollte nicht dort die Preise senken, wo es ein Knappheitsproblem gibt, das ja zu diesem Preisauftrieb geführt hat.
Die Preise an den Tankstellen sind heute früh langsam runtergegangen. Diesel kostete laut ADAC im Vergleich zum Vortag gut 2,6 Cent weniger. Der Preis für E10 sank um 1,2 Cent. Heute früh haben einzelne Tankstellen den Liter E10 sogar für weniger als 2 Euro angeboten. Fast zwei Drittel der Industrieunternehmen in Deutschland setzen künstliche Intelligenz aktiv ein. Das ist das Ergebnis einer Studie des Netzwerkausrüsters Cisco. Damit liegt die deutsche Industrie, was KI-Nutzung angeht, in Europa vorn. Und der Anteil ist auch etwas höher als der weltweite Durchschnitt. Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion fasst die weiteren Ergebnisse zusammen.
Die beiden wichtigsten Ziele, die Führungskräfte in der Befragung genannt haben, mehr Produktivität und Kostensenkung. Unternehmen würden erwarten, dass sich Investitionen in KI-Produkte nach maximal 2 Jahren lohnen. Und das sei mittlerweile absolut realistisch, heißt es in der Analyse. Allerdings zeigt die Studie auch, dass viele Firmen noch hinterherhinken. 40% der Industrieunternehmen hätten Technik und Personal noch nicht zusammengebracht. Hier müsse nachgebessert werden.
In der Ostsee geht der womöglich letzte Rettungsversuch für den gestrandeten Buckelwal weiter. Das hat eine Sprecherin der privaten Initiative bestätigt, die den Versuch unternimmt. Gestern Nachmittag sind die Vorbereitungen unterbrochen worden, um dem Wal etwas Ruhe zu gönnen. Von der Insel Pöhl berichtet Jolien. Berlin Wagner Stein.
Zunächst soll der Wal unterspült werden, um seinen Körper von Schlick zu befreien und zu schauen, wie sein Bauch aussieht, ob es beispielsweise Verletzungen gibt. Für diese Aktion ist gestern am Hafen von Kirchdorf auf der Insel Pöhl unter anderem eine Pumpe angekommen. Sie wird an einem Bagger befestigt, mit einem Schlauch wird dann seitlich Wasser abgepumpt und es soll eine Verwirbelung entstehen und so der Sand vom Wal weggespült werden. Den Angaben zufolge wiegt die Pumpe 4 bis 5 Tonnen und soll 400 Kubikmeter Sand pro Stunde wegspülen. Wenn das alles klappt, ist der Plan, das Tier mit einem Luftkissen anzuheben und anschließend auf einer Plane zwischen 2 Pontons gelagert zu transportieren.
Fokus Südwest.
3 Wochen lang haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg Sondierungsgespräche geführt. Und nun soll es schnell gehen mit dem Koalitionsvertrag. Der SWR hat aus Parteikreisen erfahren, dass die gerade gestarteten Arbeitsgruppen schon Ende nächster Woche ihre Ergebnisse abliefern sollen. Einzelheiten von SWR-Landespolitikredakteur Henning Otte.
In den Arbeitsgruppen sollen nun rasch die Vorgaben aus dem 48-seitigen Sondierungspapier ausgearbeitet werden. Vor allem Hagel macht Druck auf die Verhandler. Der CDU-Landeschef will schon Anfang Mai bei einer Konferenz mit allen baden-württembergischen CDU-Abgeordneten aus Bundestag, Landtag und Europaparlament einen Entwurf des neuen Koalitionsvertrags präsentieren. Dem Vernehmen nach will Hagel damit aber auch verhindern, dass die Ergebnisse der Sondierung in größerer Runde noch verwässert werden.
In Baden-Württemberg haben heute die Abiturprüfungen begonnen. Die erste Prüfung findet im Fach Latein statt. Einzelheiten von Ruben Moratz.
Von heute bis zum 8. Mai finden die schriftlichen Prüfungen statt. Die Schülerinnen und Schüler werden in 3 ihrer Leistungsfächer getestet. 2 davon wählen sie aus Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen und den Naturwissenschaften. Ab heute wird an allgemeinbildenden Gymnasien, an Gemeinschaftsschulen sowie an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren geprüft. Für 15.000 weitere Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Gymnasien im Land beginnt das Abi dann kommenden Mittwoch.
Nach dem Mordurteil im Ludwigsburger Raser-Prozess wird das Verfahren weitergehen. Nach Angaben des Landgerichts Stuttgart haben die beiden Hauptangeklagten Revision eingelegt und nun soll der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Urteile auf Rechtsfehler überprüfen. Das Landgericht hatte 2 Brüder wegen Mordes und versuchten Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie waren vor einem Jahr mit einem Auto durch Ludwigsburg gerast und hatten dabei einen Unfall verursacht. Bei dem wurden 2 unbeteiligte Frauen getötet. Der Eiffelturm ist gestohlen worden. Zum Glück nicht das Original in Paris, sondern nur ein Mini-Nachbau in Tübingen. Noch ist unklar, wie die Diebe den rund 3 Meter hohen Stahlturm abtransportiert haben. Aus dem SWR-Studio Tübingen, Sandra Müller.
Ich hätte losheulen können, so sagt es Sophie Enhüs. Denn gestern Abend fiel ihr auf, der nachgebaute Eiffelturm, den sie und ihr Mann in Tübingen aufgestellt haben, ist weg. Dabei hat er über 3 Meter hoch mitten auf einem öffentlichen Platz gestanden, festgeschraubt auf einem Podest zwischen Blumentöpfen und Gemüsehochbeeten. Doch jetzt haben Diebe den Turm aus Stahl offenbar abgebaut. Wie sie die über 50 Kilo Stahl abtransportiert haben und warum? Keine Ahnung, sagt Sophie Enhüs, vielleicht will jemand den Stahl an Schrotthändler verkaufen. Jetzt hofft sie, dass die Polizei den Dieben auf die Spur kommt.
Und dann war da noch
ein recht berühmter Gebrauchtwagen. Würden Sie ein 47 Jahre altes Auto kaufen, eines, von dem Millionen Menschen sagen können, ja, ich habe genau gesehen, wie ruppig der Vorbesitzer damit rumgeheizt ist?
Gehören Sie zu den Frauen, die in einem Wagen nervös werden?
Nein, niemals.
Es geht natürlich nicht um irgendeinen Fiat Punto, sondern um den Ferrari 308 GTS, in dem TV-Detektiv Thomas Magnum durch das 80er-Jahre-Fernsehen gefahren ist, immer auf der Flucht vor dem Hausmeister.
Higgins! Higgins!
Dieser Magnum Ferrari, natürlich in Rosso Corsa lackiert, wird gerade in den USA versteigert und diesmal ohne Mindestgebot. Denn beim letzten Versuch wollte niemand die geforderten $120.000 dafür ausgeben, obwohl das Auto gerade frisch geputzt und poliert war.
Es hat geregnet.
Und hast du den Ferrari zerdonnert?
Naja, ich bin ein bisschen von der Straße gerutscht und im Schlamm stecken geblieben.
Oh, Thomas.
Und eigentlich wollten die Produzenten auch gar keinen Ferrari für Magnum, sondern einen Porsche 928. Irgendwas ist da aber schiefgelaufen. Die einen sagen, die Manager in Zuffenhausen hätten es schlicht verpennt. In anderen Quellen heißt es, Porsche hätte den 928 nicht kostenlos abgeben wollen.
Das darf nicht wahr sein.
Ferrari ist dann eingesprungen und hat den Fahrersitz so tief gelegt, dass Magnum-Darsteller Tom Selleck seine 1,93 Meter zumindest bei offenem Verdeck einigermaßen reinfalten konnte.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.